Heute Abend beenden wir jetzt mal auf jeden Fall das Leben von Josia. Wir haben wunderbare Themen über den König Josia. Wir haben gesehen, wie er in jungen Jahren sich an Gott gewendet hat, wie er Gott erlebt hat, wie er mit Gott Erfahrungen gemacht hat, wie Gott ihn wunderbar benutzt hat und die schönen Dinge, die er erlebt hat, welch ein Segen er war für Israel. Und heute darf ich den Abschluss machen. Wir haben am Sonntag gesehen, dass er ein Passa wie noch nie gefeiert hat in Israel. Ein riesen Passa, nachdem lange, lange Zeit kein Passa stattgefunden hat, hat nicht nur eins stattgefunden, sondern eines wie nie mehr danach. Und heute werden wir uns befassen mit Josia und sein tragisches Ende. Vielleicht sagt ihr ja, wieso kann ein Gottesmann, ein Mensch, der mit Gott so verbunden war, wieso kann Gott zulassen, dass der so ein plötzlich schlechtes Ende hat oder dass er plötzlich aus dem Leben gerissen wird? Und unser Thema war, auf dich kommt es an. Wir haben mehrere Wochen, Monate über Erweckung gepredigt, verschiedene Themen, auch mittwochs das Leben Josias betrachtet. Und wir sind jetzt in 2. Chronik 35, ab Vers 20 bis 27 möchte ich lesen. Und ihr werdet es gleich sehen. Wir lesen erstmal den Text und betrachten Josia und sein tragisches Ende. Vers 20 in 2. Chronik 35. Nachdem Josia die Arbeiten am Tempel beendet hatte, zog Pharao Necho, der König von Ägypten, mit seinem Heer in Richtung Karkemisch am Euphrat. Josia versuchte, die Ägypter mit seinen Truppen aufzuhalten. Da schickte der Pharao eine Gesandtschaft zu ihm und ließ ihm sagen: Was habe ich mit dir? Was habe ich dir getan, König von Juda? Nicht dich greife ich an, sondern den Königshaus, mit dem ich Krieg führe. Gott will, dass ich mich beeile. Er steht auf meiner Seite. Stell dich ihm nicht in den Weg, sonst wird er dich vernichten. Doch Josia ließ sich nicht umstimmen. Er hörte nicht auf Nechos Worte, durch die Gott ihm warnen wollte. Auf jeden Fall, der Schreiber ist der Meinung, dass Gott tatsächlich den König von Juda gewarnt hat. Stattdessen verkleidet er sich, der Josia, als einfacher Soldat und zog mit seinem Heer in die Ebene von Megiddo, wo es zum Kampf kam. In der Schlacht wurde König Josia von den feindlichen Bogenschützen getroffen. Da befahl er seinem Diener: Bringt mich weg von hier, ich bin schwer verwundet. Sie hoben ihn aus dem Streitwagen, trugen ihn zu einem anderen Wagen und brachten ihn nach Jerusalem. Dort starb er und wurde in den Königsgräbern seiner Vorfahren beigesetzt. Ganz Juda und Jerusalem trauerte um ihn. Jeremia schrieb ein Klagelied über den verstorbenen König. Jeremia war ja ein Zeitgenosse von Josia, falls es jemand nicht weiß. Er hat in der gleichen Zeit gelebt wie dieser wunderbare König. Und er hätte ja auch, bevor er im Krieg geht, den Jeremia fragen können: Ist es der Wille Gottes, dass ich in diesen Krieg gehe? Aber er war so überzeugt, dass er gegen Ägypten sich stellen soll, weil er für Babylonien war, dass er wahrscheinlich gar nicht gefragt hat. Aber Jeremia schrieb auch ein Klagelied. Jeremia achtete sehr diesen König. Wir haben sogar im Buch Jeremia wird Josia erwähnt. Und ich komme vielleicht noch dazu, wenn ich Zeit habe. Aber Jeremia schrieb ein Klagelied über den verstorbenen König. Und noch heute ist es ein fester Brauch in Israel, schreibt damals der Schreiber, dass die Sänger und Sängerinnen Josia in ihren Trauerliedern beklagen. Die Texte stehen im Buch der Klagelieder, allerdings nicht in dem Klagelieder, die wir haben, denn die Klagelieder, die wir haben, hat ja 5 Kapiteln, aber es gab noch andere verschiedene Bücher, die erwähnt werden in der Bibel, die nicht da sind, warum auch immer. Gott wollte vielleicht, weil manches drin war, die Menschen hätten es vielleicht falsch ausgelegt oder persönlich, wer weiß was davon verstanden. Auf jeden Fall, wir haben einige Bücher nicht, die erwähnt werden im Alten Testament. Und deshalb, hier geht es um eine Sammlung von Klagen wahrscheinlich, die wir nicht haben. Alles Weitere über Josias Leben findet sich in der Chronik der Könige. Und auch da gab es noch eine andere Chronik der Könige. Wir haben die 2 Bücher der Chronik, der Chroniken. Man kann dort von seinen Taten lesen, an denen sich seine Treue zu Gott zeigt und wie er alles befolgte, was im Gesetzbuch des Herrn aufgeschrieben ist. Bis hierher Gottes Wort. Wenn wir dieses Thema betrachten, Josia, dieser herrliche, wunderbare, gottesfürchtige König und sein tragisches Ende. Josia herrschte zu einer Zeit, als sich Assyrien im Niedergang befand und Babylonien seinen Höhepunkt noch nicht erreicht hatte. Und dies mag für Juda damals eine sehr friedliche Zeit gewesen sein. Sie waren so zwischen die Mächte. Es war eine gute Zeit, während Josia regierte. Man konnte reisen. Es war einfach eine gute Zeit. Und wir haben am Sonntag gehört, das Passa, das sie gefeiert haben, hat noch das ganze Land oder die Gottesfürchtigen in Israel ganz schön angefeuert, wirklich jetzt für den Herrn offen zu sein. Ninive, die Hauptstadt von Assyrien, wurde von Babylon und von den Medern erst im Jahre 612 vor Christus erobert. Assyrien befand sich ganz zweifellos im Niedergang. Im Jahre 608 kam Pharao Necho, also das findet jetzt, was wir hier haben, der Text, findet 608 statt vor Christus. Und seine ägyptische Armee, er wollte den Assyrern helfen gegen Babylon. Und Josia, weil er für Babylon war, stellt sich gegen die Ägypter. Und so zog Josia, wie ich schon in der Einleitung gesagt habe, ich bin noch in der Einleitung, ohne Gott zu fragen, zog er einfach an der Spitze der Armee gegen Ägypten. Und die 2 Armeen treffen bei Megiddo, das ist etwa 80 Kilometer von Jerusalem, nördlich, aufeinander. Und dann macht er noch eine Sache, er kleidet sich um als ein gewöhnlicher Soldat. Wahrscheinlich, vielleicht sogar denke ich mir, dass der König oder der Pharao gesagt hat, hey, tötet den Mann nicht. Ich weiß viel Gutes über ihn. Die waren nicht weit auseinander. Die haben hundertprozentig gute Infos gehabt, genug Spione gegenseitig gehabt, dass sie einander kannten. Wahrscheinlich hat er Respekt gehabt, deshalb hat er eine Delegation geschickt. Du, geh aus dem Weg, ich möchte dich gar nicht angreifen, ich will dir nichts antun. Ich gehe nicht gegen dich. Bitte, Gott hat zu mir geredet. Ich habe einen Auftrag von Gott und ich muss mich beeilen. Wer zu diesem Pharao geredet hat, wissen wir nicht. Auf jeden Fall, der Schreiber ist der Meinung, dass tatsächlich Gott zu ihm geredet hat. Möglich ist es. Jetzt sind wir in dieser Lage, wie soll es Gott sowas zu, auch heute, dass jemand, der Gott dient, der treu ist, ein schlechtes Ende hat. Weil im Neuen Testament steht, schaut ihr Ende an, okay, es geht um die Führer, um die Leiter, um die geistliche Leiter, aber es steht im zweiten Teil des Verses, steht in Hebräer 13, Vers 7b, da steht, schaut ihr Ende an und folgt ihnen nach. Wenn ihr Ende nicht gut ist, braucht ihr auch nicht nachfolgen. Wenn sie kein gutes Ende hatten, ist es kein Aushängeschild. Und deshalb, fast mit Schmerzen, habe ich mich vorbereitet. Schade, dass dieser König so schnell aus dem Leben gerissen wird. Er hat kaum die Renovierung der Kirche fertig gehabt, eine wunderbare Reformation, eine große Veränderung in Israel gebracht. Die ganze Götzenaltäre hat er versucht, alle zu vernichten, den Götzendienst abzuschaffen, vieles zum Besten verändert in Israel. Kein König vor ihm war so eifrig, so demütig vor Gott. Er hat sich so hingegeben. Wieso lässt Gott zu, dass so ein Mann einfach weggefegt wird, über Nacht umkommt? Gott hätte ja ihn krank werden lassen können vorher, dass er gar nicht gehen kann in den Krieg. Oder hätte irgendein anderer, oder hätte Jeremia schicken können. Du hast vor, in den Krieg zu gehen, bleib da, dein Platz ist in Jerusalem. Gott macht es nicht. Ich habe schon nachgedacht viel, ich sage nicht, ich habe die Lösung, aber wir möchten lernen aus diesem tragischen Ende eines Mannes Gottes, eines Königs, der sich Gott völlig hingegeben hat. Umso trauriger ist es, dass, obwohl er so hingegeben war, so treu, so absolut Gottes Wort so ernst genommen hat und trotzdem ein schlechtes Ende hat. Okay, lasst uns, wenn wir dieses tragische Ende betrachten, drei Dinge möchte ich, in drei Gedanken möchte ich das Ganze entwickeln. Die Ursache, die zu seinem Tod führte, die Auswirkung seines Todes, die es hatte dann, und dann, was können wir daraus lernen für uns? Zuerst mal die Ursache, was hat dazu geführt, dass er so plötzlich starb? Erstens sind es eigene Wege, Vers 20 und 21. Es ist sehr gefährlich, wenn wir eigene Wege gehen, selbst wenn wir geisterfüllt sind, selbst wenn wir schon lange gläubig sind, selbst wenn wir Pastoren wären oder Leiter wären, geistliche Leiter. Eigene Wege sind immer sehr, sehr, sehr gefährlich. Deshalb, wenn ich ein geistlicher Leiter bin oder ein Mitarbeiter in der Gemeinde, sollte ich erst recht beten, dass ich geleitet werde, dass ich bewahrt werde vor eigene Wege. Also der erste Grund, glaube ich, im Vers 20 und 21 wird klar, dass es einfach eigene Wege sind. Josia ging nach Megiddo. Er hätte in Jerusalem bleiben sollen, da war sein Platz. Jona ging nach Tarsis. Er hätte nach Ninive gehen sollen. Und so haben wir Beispiele in der Bibel, Menschen, die von Gott berufen sind, aber am falschen Platz sind. Paulus, manche Bibelausleger in Apostelgeschichte 20, 23 legen es so aus, Paulus hätte auf die Warnungen des Geistes hören sollen. Als Menschen geweissagt haben, er ging von Gemeinde zu Gemeinde und überall wird er gewarnt, geh nicht nach Jerusalem. Wenn du nach Jerusalem gehst, wirst du gefangen genommen und abgeführt. In Gottes Plan war natürlich alles drin. Auch Josias Tod war drin, glaube ich, in Gottes Plan. Aber trotzdem, es ist falsch zu sagen, so musste es kommen, weil so wollte es Gott. Das ist nicht wahr. Gott macht das Beste von dem, auch wenn wir Fehler machen. Unsere Fehler können ganz schön Gott reinfuschen. Denn in Jeremia 18 steht, dass der Töpfer vorhatte, ein Gefäß zu machen. Und es ist schiefgelaufen. Er hat ein anderes Gefäß gemacht. Er macht das Beste aus der Situation, vielleicht die ich oder du verfuscht hast. Also manche Bibelausleger sagen, dass Paulus hätte hören sollen auf die Warnungen des Heiligen Geistes in den einzelnen Gemeinden, wo er gedient hat, unterwegs nach Jerusalem. Denn überall sprach der Geist, große Verfolgung und Not und Leiden wartet auf dich in Jerusalem. Und Agabus hat seinen Gürtel gezogen, hat sich gebunden und hat gesagt, so spricht der Herr. Man wird dich genauso festnehmen und binden. Und die Geschwister haben gesagt, Paulus, bitte geh nicht. Er war so überzeugt, dass er geht. Er hat gesagt, ich bin nicht nur bereit, für den Herrn zu sterben, ist mir egal. Und wenn ich umkomme, komme ich um. Sollen sie mich gefangen. Er ist trotzdem gegangen. Okay, ich will ihn nicht kritisieren. Ich liebe den Paulus, er ist ein wunderbarer Mann Gottes gewesen. Aber auch hier sehen wir, wie Menschen die Bibel lesen und dann vielleicht es als ein Fehler ansehen. Vielleicht hätte Gott, wenn er nicht dahin gegangen wäre, noch viele andere Dinge getan durch ihn. Aber so war er lange Zeit im Gefängnis. Paulus hat etwa 30 Jahre nur gewirkt. Und ein großer Teil war er ja im Gefängnis. Er konnte im Gefängnis schon nur sehr begrenzt wirken. Aber lassen wir den Punkt. Obwohl Gott diese Dinge in seinen Ratschluss eingeschlossen hatte oder drin hatte durch seine Allwissenheit, So trugen die betroffenen Personen doch selbst die Folgen ihres Handelns. Denn wenn ich einen Fehler mache, trage ich die Konsequenzen des Fehlers, auch wenn ich gläubig bin. Es ist einfach so. Und der Herr hatte Josia nicht beauftragt, nirgends ist ein Hinweis, dass Gott ihn beauftragt hätte, in den Streit zwischen Ägypten und Babylon sich einzumischen. Und der Pharao behauptet, der Herr hat mir befohlen, Assyrien zu Hilfe zu gehen. In 2. Chronik 34, 22, hier in unserem Text, im Vers 22, handelt es sich bei dem, was Necho in dem Moment sagte, tatsächlich um ein Wort aus dem Munde des Herrn. Und das zählt. Wenn Gott zu dem geredet hat, sollte ich es akzeptieren. Doch Josia, heißt in Vers 22, ließ sich nicht umstimmen. Er hörte nicht auf Nechos Worte, durch die Gott ihn warnen wollte. Und diese kleine Aussage, durch die Gott ihn warnen wollte, es kann auch ein gewisser Stolz sein, es kann auch ein gewisser, was will der mir sagen, dieser heidnische König? Der hat mir gar nichts zu sagen. Aber Gott kann durch ein Kind reden, Gott kann auch durch einen Nichtgläubigen mal etwas sagen, wenn er will. Josia büßte sein Leben ein, weil er nicht gehört hat. Wäre er umgekehrt, wäre ihm wahrscheinlich gar nichts passiert. Er hätte noch einige Jahre wunderbar Israel dienen können. Paulus litt auch viel, viel, viel danach, als er gefangen war, die ganze Zeit bis in Rom, bis sein Tod. Jona schreit im Bauch des Fisches, tut er Buße und schreit zu Gott, weil er falschen Weg eingeschlagen hat. Gott erbarmt sich und wir wissen die Geschichte, er lässt ihn rausspucken und dann ist er bereit, seinen Weg zu gehen. Eine zweite Ursache, warum das mit Josia so passiert ist, warum er ein tragisches Ende hat, ist nicht nur eigene Wege, sondern schnelles Handeln. In der Bibel lesen wir nichts von schnelles Handeln. Bruder Rutz hat uns immer wieder gesagt, in der Bibel steht nur einmal Eile, rette deine Seele. Vom Eilen und Zappeln hat Gott nichts gesagt. Sondern man muss lieber warten, wenn man nicht sicher ist, lieber warten. Diese schnellen Handlungen sind nie gesegnet worden. Wir erhalten einen unangenehmen Brief und antworten gleich auf ein E-Mail. Nein, es ist viel besser, schlaf mal ein paar Nächte drüber. Auch wenn es dich ärgert, auch wenn du aufgeregt bist. Ich weiß von Beispielen, die so beantwortet wurden, die haben es noch nicht mal ganz fertig gelesen. Die letzten zwei Sätze hat er gar nicht gelesen und hat gleich geantwortet in voller Wut und nachher musste er sich entschuldigen. Also es gibt nichts, was es nicht gibt, sagt man so leicht, aber es ist viel besser, wenn wir beten über eine Sache, nachdenken und Gott bitten um Weisheit manchmal. Eine dritte Ursache ist, dass er Gott nicht befragt hat. Wie ich schon sagte, Jeremia war hier um ihn herum. Er hätte doch Jeremia fragen sollen, aber er fragt Gott nicht. Vorher hat er schon Gott gefragt. Er hat eine Delegation zu der Prophetin Hulda, die wahrscheinlich auch noch gelebt hat, geschickt. Und die hat auch ganz schön geantwortet, hat eine Prophetie gegeben für den König und auch für Israel, die auch in Erfüllung ging. Aber auch da hat dieses Mal hat er schnell gehandelt, ohne Gott zu befragen. Seine eigene Meinung setzt er durch. Und dann im Vers 22 steht noch etwas. Wahrscheinlich, als er gehört hat, was der Pharao gesagt hat, hat er gesagt, komm, ich ziehe mich um. Er hat sich eigentlich verstellt. Er war anders angezogen wie die Könige. Er war an der Spitze der Armee und hat sich dann wie ein Soldat umgezogen. Und dann wird er getroffen. Ich denke, auch hier ist eine kleine Botschaft oder auch ein großer für uns drin. Gott will nicht, dass wir uns verkleiden, dass wir uns verändern, dass wir Leute versuchen zu täuschen. Gott ist nicht für Maskierung, sondern Gottes Wege sind immer ehrlich. Wir sollten uns nie verstellen, um Leute zu täuschen oder zu imponieren. als Saul sich verstellt hat, was auch ein falscher Weg, ging zu der Zauberin in Endor, hat sich auch umgekleidet, dass er nicht erkannt wird. Und nachher wurde er doch erkannt. Und es war, also wir lesen in der Bibel nur Negatives, wenn Leute sich verkleidet haben oder versucht haben zu täuschen. Ich denke, auch hier ist ein kleines Zeichen, dass er im Fleische handelt. Eine letzte Ursache, dass ich denke, für seinen frühen Tod, ist die Verwerfung des göttlichen Rates. Er hätte hören sollen auf Nechos Worte, durch die Gott ihn warnen wollte, steht hier. Manchmal ist es wichtig, dass wir auch auf die hören, wo wir vielleicht nochmal, was wir der mir sagen. Dass Gott kann jeden benutzen, weil er verlangt von uns Demut. Und ich denke hier, wir sollten zu Herzen nehmen, nicht eigene Wege gehen, nicht zu schnell handeln. Wir sollten immer wieder beten um Gottes Willen in unser Leben, bei Entscheidungen. Manchmal ist es gar nicht Gottes Wille. Man geht nur hin, man macht nur etwas, weil. Und Maskierung sowieso nicht und Verwerfung des Rates Gottes wäre das Schlimmste. Und das bringt uns zum zweiten Gedanke. Jetzt ist er gestorben. Welche Auswirkung hat sein Tod? Die Wirkung, die Auswirkung seines Todes auf Israel. Gottes Verheißungen durch Prophetin Hulda ist im Kapitel vorher, im Kapitel 34, Vers 28. Ich will das vorausgesagte Unglück erst nach dem Tod über diese Stadt und die Einwohner kommen lassen, wenn du im Frieden gestorben und begraben worden bist. Du wirst das Unglück und das über diese Ort bringen, das ich über diese Ort bringen werde, nicht mehr sehen. Diese Botschaft überbrachten sie dem König. Das heißt, Gott hat dem König eine gute Verheißung gegeben. Du wirst das Gericht, das ich über Israel bringe, nicht erleben. Du musst es nicht mitmachen. Wir können uns nicht vorstellen, was 24 Jahre nach seinem Tod kommt. Denn noch 24 Jahre hat Gott gewartet, bis er Juda in die Hand der Babylonier gibt. In diese 24 Jahre sind drei Söhne von Josia noch König gewesen und teilweise nur drei Monate. Also möchte noch hier sagen, Juda trauert sehr um Josia. Es war kein kleiner Trauer. Jeremia schrieb ein Klagelied extra darüber, Vers 24 und 25, und vom Tod Josias, also 608 ist er gestorben, bis zur Zerstörung Jerusalems von den Babyloniern 586, also es sind 24 Jahre. Und in dieser Zeit waren noch drei seiner Söhne Könige, und zwar Joachas von Juda, Joachim, und die herrschten teilweise drei Monate und es war kein Gute. Kein einziger hat sein Vater irgendwas Gutes von seinem Vater gelernt. Die waren schlechte Könige. Aber es gab einen Überrest in Israel. Und das ist wieder so ein kleines Lichtzeichen. Obwohl drei schlechte Könige nach diesem guten König kommen, es gab immer noch Menschen, die durch die Reformation, durch Josia, an Gott festhielten, an Gottes Verheißung und mit Gott rechneten und beteten, vor Gott standen, würde ich sagen, und mit Gott in Verbindung waren. Wie wunderbar, wenn, egal wie es in dieser Welt, wie gottlos es wird, wenn ein Überrest da ist, wenn Gott dich und mich wachhalten kann, am Leben erhalten kann, wenn wir mit Gott dennoch in Verbindung bleiben. Wenn die es konnten damals, kannst du es auch heute, auch im 21. Jahrhundert, egal was noch kommt, wie die Welt durcheinander wird. Wir dürfen mit Gott rechnen, auch in schwierigsten Lagen, egal wie es kommt. Juda stand vor der babylonischen Gefangenschaft. Sie ahnen gar nicht, das, was die Prophetin Hulda ein paar Jahre vorher der Josia durch die Boten gesagt hat, das war das Gericht der Babylonier über Juda und Benjamin. Und hier müssen wir sehen, dass Josia trotz Verheißungen Gottes an ihm im Krieg getötet wird. Also Gott ist für ihn, Gott schützt ihn, Gott gebraucht ihn, Gott erweckt ihn, Gott gibt ihm Weisheit, das Gute zu tun. Und doch ist er auch verantwortlich für seine eigene falsche Taten. Und ich glaube, das ist der Grund, warum er so früh sterben muss. Gott fällt nicht von seinem Stuhl, weil er den Fehler macht und was ist jetzt, wie geht es jetzt weiter? Gott in seiner Allwissenheit hat es, wie ich am Anfang sagte, gewusst. Aber dennoch, ich glaube, ich kann es nicht genug betonen, haben wir alle auch eine Verantwortung für unsere Handlung. Egal, ob Gott mit uns ist, ob Gott uns noch so oft gesegnet hat, ob Gott uns gebraucht hat, berufen hat und gebraucht jetzt auch in dem, was wir im Reich Gottes tun, dennoch und erst recht haben wir eine Verantwortung. Und manch einer ist von Gott in seinem Dienst gerufen worden und von Gott gebraucht worden, aber durch eigene Wege hat er alles durchkreuzt. Und Gottes Verheißungen, Gottes Verheißungen erfüllen sich. Aber das heißt nicht, dass ich da machen kann, was ich will. Und manchmal muss Gott seine Kinder wegnehmen, weil er Besseres für sie vorhat, als zulassen, dass sie in die Irre gehen. Das ist vielleicht ein schwerer Satz, aber so ließ Gott es zu, dass sein treuer Knecht umkam in diesem Krieg oder durch sein Wunder dann in Jerusalem gestorben ist. Sein früher Tod hatte unsagbare Auswirkungen. Jetzt komme ich noch ein bisschen zum Trauer. In Bezug auf sich selbst, ich bin schwer verwundet, rief er. Bringt mich raus von hier. Er war mitten im vornehmen Krieg und sie haben ihn dann auf eine andere Wagen drauf und schnell rausgebracht aus der Kampfzone. Es war aber in Bezug auf sein gesegnetes Wirken auch ein Ende. Er hätte noch viel Gutes in Israel machen können, diese geistliche Erweckung noch stabilisieren können, festmachen können, dass es noch Jahrzehnte, Jahrhunderte vielleicht andauert, aber leider ist das nicht mehr drin. Plötzlich stirbt er. Wenn Menschen plötzlich sterben, können sie nichts mehr machen. Vieles kann nicht beendet werden, auch in Bezug auf seine Feinde, die freuten sich. Ich habe ein paar Kommentare gelesen und ich glaube auch, dass in Israel selbst im Tempel Leute gaben, die sich gefreut haben, dass der starb. Der war ihnen zu fromm. Der war zu radikal, der hat aufgeräumt, der hat nur eine Anbetung und zwar Jahwes akzeptiert. Alles andere hat er abgelehnt und bestand darauf, dass alles ausgerottet wird, was nicht echt ist. Und für manche war er viel zu radikal, so wie heute auch. Man sagt, christlich ist doch schön, du musst christlich sein, ein bisschen christlich ist immer gut. Du fährst damit ganz gut, wenn du deine Kinder taufen lässt und sagen kannst, ich bin auch Christ, ich gehöre auch am besten zu einer renommierten Kirche und dann komme ich so gut durch. Es kann ja nur nützen. Aber das ist Selbstbetrug. Das ist Selbstbetrug. Unsagbare Auswirkungen sind entstanden. Nicht nur für ihn persönlich, wie ich sagte, für das Volk, nicht nur für seine Familie, für ganz Israel. Und die geistlichen Feinde in Juda, die waren froh. Die waren froh, dass dieser fromme König jetzt endlich weg ist. Jetzt können sie wieder ihr altes Leben leben. Sie hatten kein Herz für die Erweckung und waren für ein gleichgültiges Leben, das sie jetzt weiterführen konnten. Vielleicht sogar Priester waren da, die so gedacht haben. Es gab ja viele Priester. Es gab ja, ich glaube, 24 Abteilungen. Und ganz Israel war von der Nachricht über den Tod erschüttert. Denn es heißt, ich sage mal, 99,9 haben echt getrauert. Ich glaube, dass die Mehrheit ihn sehr geliebt hat. Sie merkten, uns geht es besser. Gott hat uns gesegnet. Seit wir diese Reform hatten, geht es ganz Israel besser. Gott ist mit uns. Gott hat wunderbare Veränderungen gebracht. Es ist wieder Friede eingekehrt. Die Dinge haben sich unheimlich gebessert. Immer wenn Menschen neu Gott begegnen, die Dinge verbessern sich. In der Ehe, zwischen Kind und Eltern, in der Gesellschaft, am Arbeitsplatz, egal wo, auf der ganzen Ebene, wenn man Gott begegnet, wenn Gott eingreift, alle Dinge werden besser. Preis dem Herrn. Möge Gott es schenken, dass wir neue Begegnungen mit Gott haben. Aber die Trauer war groß. Vers 24, ganz Juda und Jerusalem trauerten um ihn. Wir können uns die Wirkung seines Todesnachrichts kaum vorstellen. Dieser besonders gute König, junge König, stirbt einfach weg. So. Einer trifft ihn mit einem Pfeile und er ist schwer verwundet. Bei Josia war es nicht wie bei Ahab und nicht wie bei Joram. Denn für die, da haben sich viele gefreut, dass der endlich tot ist. Bei Joram heißt es in 2. Chronik 21, 20, als er starb, wurde er nicht betrauert, Punkt. Und er wurde nicht in den Gräber der Könige begraben. So sehr haben die Leute ihn verachtet, weil er ein böser König war. Aber bei Josia heißt es, die absolute Mehrheit war bestürzt und sie laut haben sie geklagt und geweint. Die Frage ist, was hinterlassen wir, wenn wir sterben? Manche Könige haben Scherben hinterlassen. Josia hat viel Gutes hinterlassen. Aber trotzdem war es sehr, sehr schade, menschlich gesprochen, dass er so früh starb. Bei Josia hat also die Mehrheit getrauert, nachdem er einbalsamiert war und in den Grab der Könige gelegt worden ist. War eine große Trauer, wie bei Jakob, was er getrauert hat. In 1. Mose 50, 11, wo er so laut getrauert hat, so ähnlich hier auch. Und es ist wirklich so gewesen, denn Jeremia schreibt in Kapitel 5, wo schreibt es in? Das habe ich jetzt nicht notiert. Doch in Jeremia 22, 10, er weissagt, er hat wahrscheinlich war er auch beim Trauer dabei, beim Trauerzug als Prophet. Und er sah, wie die Kinder Israel trauern um Josia. Und dann hat er geweissagt. Er hat gesagt im Kapitel 22, 10, weint nicht um den toten König, er meint hier Josia, trauert nicht um ihn, weint vielmehr um den König, der gefangen fortgeführt wird. Er sagt voraus, was in 24 Jahren passiert. Er sieht durch den Heiligen Geist voraus, dass bald Juda durch Babylon weggeführt wird. Und er sagt, dieser König, der dann am Thron sein wird, wird nie mehr in dieses Land zurückkehren. Gut, Jeremia darf da bleiben, er ist alt und gebrechlich. Man hat nur die Guten, die Arbeitsfähigen, die Jüngeren mitgenommen, die Kranken und Schwachen hat man alle zurückgelassen. So, Jeremia muss nicht mit nach Babylon. Aber er schreibt Briefe nach Babylon und stärkt sie, wenn wir Kapitel 29 zum Beispiel lesen. Er hat denen Briefe geschrieben. Aber das ist ein anderes Thema. Jeremia sagt also die Gefangenschaft voraus in dieser Weisung. Ich lese nicht die Verse. Es sind noch einige Verse, die dazugehören. Was können wir lernen aus dieser tragischen Geschichte? Du musst einfach weiterklicken, bitte. Ich war schon weiter, noch weiter. Bei 3 bin ich jetzt. Nee, zurück. Gibt es nicht ein 3? Okay. Wo ist es? Ist weg. Es war eine. Okay. Was lernen wir aus Josias früherer Tod? Ich denke, diese Dinge sind uns, schreibt Paulus in 1. Korinther 10, Vers 11, diese Dinge, die wir im Alten Testament haben, sind uns geschrieben, damit diese Ereignisse nicht auch uns geschehen, damit als Warnung, damit wir daraus lernen. Sie wurden für uns, die wir am Ende der Zeit leben, als Warnung aufgeschrieben. Wer sich, steht dann im nächsten Vers, interessant, dass diese Vers genau da stehen, weil es wird manchmal zitiert, ohne dass man sagt, wo es gesagt wurde. Im Vers 12 steht, in 1. Korinther 10, Vers 11 habe ich zitiert, als Warnung. Vers 12 steht, wer sich für standhaft hält, soll aufpassen, dass er nicht auf die gleiche Weise fällt oder sündigt. Also wer steht, der sehe zu, dass er nicht falle, nach Luther-Übersetzung. Das heißt, sei gar nicht so sicher, mir passiert sowas nicht mit dem Josia. Hey, hey, langsam, langsam, langsam. Vielleicht sind uns schon Dinge passiert. Vielleicht bist du gerade dabei, dass dir auch was passiert. Deshalb nimm zu Herzen, was Gottes Wort niederschrieb. Denn Gottes Wort ist etwas Wunderbares. Obwohl Josia gottesfürchtig war, brachte ihm sein eigener Weg den frühen Tod. Er hat die Konsequenzen daraus. Auch unsere Tat, unsere Lebensgeschichte wird notiert. Und jetzt möchte ich noch die letzten zwei Verse lesen und dann noch eine Parallelstelle dazu. In den letzten zwei Versen steht, Vers 26 und 27, alle weitere über Josias Leben, alles weitere findet sich in der Chronik der Könige von Israel und Juda. Man kann dort von seinen Taten lesen und an denen, die sich seine Treue zu Gott zeigte und wie er alles befolgte, was im Gesetzbuch des Herrn aufgeschrieben ist. Eine Parallelstelle, die das noch beleuchtet wunderbar, ist im Prophet Malachi, Kapitel 3, Vers 15 und 16 und Vers 18. Da steht nämlich, den Gottlosen geht es viel besser, obwohl sie Böses tun, geht es ihnen gut. Ja, sie stellen Gott auf die Probe und wurden trotzdem nicht bestraft. Im Vers 16, da unterhielten sich die, die den Herrn fürchteten, miteinander. Also die Gottesfürchtigen redeten untereinander. Was haben sie geredet? Der Herr hat genau zugehört. Es steht, und der Herr achtete darauf und hörte es, was sie reden. Und es wurde aufgeschrieben in ein Buch als Erinnerung vor ihm an jene, die den Herrn fürchten und die seinen Namen achten. Vers 17 lasse ich jetzt raus, aber Vers 18 hilft uns noch weiter in diese, um das Ganze besser zu verstehen. Dann werdet ihr wieder sehen den Unterschied zwischen den Gerechten und den Gottlosen, zwischen dem, der Gott dient und dem, der ihm nicht dient. Also ich möchte diese Stelle bewusst nehmen, um Josias Ende nochmals zu beleuchten. Und was können wir daraus lernen? Die Seiten auf unser Lebensbuch werden jeden Tag geschrieben. Wie dick ist dein Buch? Wie viele Seiten, wie viele Tage hat schon dein Leben? Weißt du es etwa? Ich habe mal rumgerechnet. Ist okay. Das ist jetzt nicht so wichtig. Aber die Tatsache ist wichtig. Auf jedem Blatt ist was geschrieben. Die Seiten unseres Lebensbuches sind nummeriert. Keines können wir einfach rausreißen. Es ist bei Gott alles notiert. Und die Tatsache, dass wir selbst in unser Lebensbuch von morgens bis abends schreiben, ob bewusst oder unbewusst, ist doch eine sehr ernste Angelegenheit, dessen wir uns oft gar nicht bewusst sind. Im Ehekurs haben wir ja gelernt, du sähst gute oder schlechte Samen, bewusst oder unbewusst. Du sähst immer etwas. Und es ist wahr. Wir sehen jeden Tag etwas Gutes oder Schlechtes. Und Malachi sagt, bei Gott wird aufnotiert, ein Gedenkbuch geschrieben. Jetzt habe ich Malachi gelesen, jetzt muss ich es auch ein bisschen erklären. Okay. Was können wir gemeinsam aus dieser Malachi-Stelle lesen, auch in Bezug auf Josia? Drei Dinge. Zuerst mal die Furcht des Herrn. Die Furcht des Herrn ist nicht Angst. Es ist eine Haltung des Respekts, der Ehrfurcht vor Gott. Wo ich eine heilige Ehrfurcht habe vor Gott. Sein Wort ist Ja und Amen. Es ist mir wichtig. Diejenigen, die über sein Wort so reden, hin und her reißen davon und spielen damit, die haben keine Ehrfurcht vor Gott. Die glauben nicht, dass Gott ein verzehrend Feuer sein kann. Sie spielen, sie haben keine Ahnung, wer Gott ist. Aber die Furcht des Herrn, das Erste, was wir lernen sollen. Die Furcht des Herrn ist also keine ängstliche Reaktion, wo ich sage, oh, ich möchte damit nichts zu tun haben. Es ist mir zu gefährlich. Lieber mache ich gar nichts. So wie der Schafsknecht in Matthäus 26 oder 25 am Ende. Der hat sein Talent schnell vergraben, hat gesagt, hier ist es, Herr, bitte, ich habe gut aufgepasst, ich habe es alles vergraben. Aber wir wissen, der Herr war nicht zufrieden. Malachi 3,16, oder da sehen wir, wie diejenigen, die den Herrn fürchten oder gefürchtet haben, wie es hier geschrieben wird, miteinander sprachen, sich gegenseitig ermutigen. Sie sehen, dass es den Gottlosen gut geht. Sie haben Nachteile, weil sie an Gott glauben oder sie werden vielleicht verachtet. Oder manchmal wurde man in manchen Ländern, wird man bis heute ausgeklammert, wenn man an Jesus glaubt, wenn man nicht zu einer bestimmten Religion gehört. Und diese Haltung der Furcht vor Gott stärkte die Beziehung der Gottesfürchtigen. Sie redeten untereinander. Was wir lernen können, ist, die Furcht des Herrn ist wichtiger, als wir ahnen. 100%. Anfang der Weisheit ist die Furcht des Herrn. Sprüche 1, Vers 7. Dann zweitens können wir lernen, dieses Gedenkbuch, öfters dran denken. Hallo, die Seiten meines Lebensbuches werden auch geschrieben. Es sind schon einige Seiten drin. Ich werde auch bald 60, wenn ich es erlebe nächstes Jahr. Also da sind schon einige Tage vorbei und geschrieben. Und es ist nicht egal, was drin steht. Gottes unvergessliche Aufmerksamkeit sehe ich hier auf seine Kinder. Die reden miteinander, der Herr hört genau hin. Gott hat großes Interesse an die, die ihn fürchten. Hallo, 100%. Ich sage Amen. Gott hat großes Interesse an die, die ihn fürchten. Großes Interesse. Er liebt die und schützt die. Hat großes Interesse. Und dieses Buch wird wo geschrieben? Vor dem Herrn. Noch nie ist mir dieser Vers so, wie heute habe ich es gelesen. Heute Morgen ist mir so groß geworden. Ich habe gedacht, Mensch, das passt zum Ende von Josia. Und zwar vor dem Herrn wird es geschrieben. Das heißt, ohne Mogeln, ohne irgendetwas Falsches reinschreiben zu können. Es wird, ob es die Engel schreiben, wen Gott beauftragt hat, ist mir nicht klar, weil es wird hier nicht gesagt. Aber dieses Buch wird vor dem Herrn geschrieben. Für wen werden diese Bücher oder wird dieses Buch geschrieben? Für diejenigen, die den Herrn fürchten und über seinen Namen nachdachten. Also ich finde, dieses Zweite, das Erste war die Furcht des Herrn, das Zweite ist dieses Gedenkbuch, aber eigentlich, es ist Gott sich beschäftigen mit geistlichen Dingen. Mit Gott beschäftigen ist Gott wohlgefällig, weil das wird uns am meisten nah bei Gott halten. Gott vergisst nicht die Treue seiner Kinder, preis dem Herrn. Er vergisst nicht, wenn wir treu sind. Die, die sich zu ihm wenden, die ihn ehren, die ihn fürchten, die hat er absolut vor seinen Augen. Und diese Verheißung hier, ich finde es eine gewaltige Verheißung, ermutigt uns, standhaft im Glauben zu bleiben, uns auf die Belohnung auch zu freuen, zu wissen, es lohnt sich, treu zu sein, es lohnt sich, sich Gott hinzugeben. Es lohnt sich, Gott zu dienen, denn dann wird es klar werden, wer ihm gedient hat, wer nicht gedient hat. Wer ihn gefürchtet hat, wer ihn nicht gefürchtet hat. Heute ist es nicht klar. Heute denken wir, ach, manchmal geht es dem besser, obwohl der sein eigenes Leben lebt, egoistisch lebt, im Fleisch lebt. Wir können gemeinsam aus Malachi noch ein Drittes lernen. Das Dritte ist die Gemeinschaft derer, die den Herrn fürchten. Die hatten Gemeinschaft, die stärken sich. In der Furcht des Herrn leben sie, aber sie stärken sich, ermutigen sich gegenseitig. Und das bringt mich zu Abschluss jetzt. Die Gläubigen in Malachis Tagen sprachen untereinander über den Herrn. Die Gemeinschaft untereinander, derer, die Gott fürchten, sie stärken sich, sie vertiefen sich, sie sprechen ihnen Mut zu. Und auch heute ist diese Gemeinschaft sehr wichtig. Geh heute nicht schnell raus, sage jemand etwas Gutes, wünsche jemand etwas Gutes. Bitte. Wie wäre es, wenn wir in jedem Gottesdienst mindestens 5 Leute bewusst etwas Gutes wünschen? Lass dich inspirieren, lass dich leiten. Gott will es, dass die Gottesfürchtigen sich gegenseitig ermutigen, auch miteinander austauschen. Jemand sagt, oder mehrere haben mir schon gesagt, du, ich kenne manche gar nicht in der Gemeinde. Ja, das ist dein Fehler. Du musst nur auf diese Leute zugehen, die du nicht kennst. Geh auf sie zu, frag doch nach ihnen. Sind Gotteskinder vielleicht, wenn sie noch nicht bekehrt sind, noch mehr. Geh auf sie zu, freu dich, dass neue Leute kommen. Ist doch wunderbar, wenn Leute kommen. Es wäre ja schade, wenn wir nur zu dritt wären. Aber es ist ganz wichtig, dass man sich gegenseitig ermutigt. Und dass wir, ich habe jetzt hier eine hermeneutische Anwendung, habe ich gedacht, dass ich mache immer Anwendungen, aber hermeneutisch wollte ich bewusst sagen, Gottes Wort ruft uns dazu auf, unsere Beziehung zu Gott zu vertiefen, indem wir die Furcht des Herrn kultivieren unter uns, oder wie soll ich das sagen, indem wir wirklich die Furcht des Herrn, was gibt ein anderes Wort dafür? Es ist normal, wenn wir Gott fürchten. Es ist anormal, wenn wir Gott nicht fürchten. Es ist normal, wenn wir einen hohen Respekt vor Gott und seinem Wort haben. Josia hat es auch. Und diese Furcht Gottes ist, wie ich sagte, nicht Angst, sondern Ehrfurcht. Es ist auch Liebe zu Gott. Da ist eine ganze Portion Liebe drin. Aus Liebe zum Herrn handeln wir so, wie wir handeln. Lass uns daran denken, dass dieses Buch des Gedenkens geschrieben wird. Unser Lebensbuch, wenn ich so sagen darf, wird auch. Die Blätter werden immer mehr. Unsere Treue zu Gott zählt. Egal, was der Teufel sagt. Hör auf Gott und sein Wort. Sein Wort sagt, die Treue zählt. Die gegenseitige Ermutigung zählt. Die Gemeinschaft der Gläubigen zählt. Gib Zeugnis von Gottes Wirken in dein Leben. Das zählt. Rühm die großen Taten Gottes. Gib Zeugnis von den Taten Gottes. Es ist so schade. Am Sonntag haben Leute zugeschaut. Hier haben mich angerufen. Ah, fand ich ganz toll, dass du nach Zeugnis gefragt hast. In der Gemeinde, aber ich habe gedacht, Hilfe, so wenig Zeugnis, die Ines war treu, hat Zeugnis gegeben, der Herr segne dich. Aber es wäre doch schön, wenn noch drei andere Zeugnis gegeben hätte, und zwar so, dass die Leute, die da zugeschaut haben, auch davon was haben. Wenn die Gottesfürchtigen bezeugen, was sie mit Gott erlebt haben, dann werden andere, die schwach und am Wanken sind, am Aufgeben sind, neu ermutigt. Halleluja. Und deshalb möchte ich unbedingt, dass wir viele Zeugnisse haben. Lieber werden wir kürzer predigen, aber Zeugnisse brauchen wir. Die Pfingstgemeinde, als es entstand, waren immer mehrere Zeugnisse. Man musste die Zeugnisse unterbrechen, damit man überhaupt zur Predigt kommt. Und die wuchs jedes Mal, kamen neue Leute dazu. Weil das, was die Menschen erlebt haben und bezeugt haben, hat die Ungläubige überführt. Hey, da ist ein lebendiger Gott. Wenn er dem so geholfen hat, wenn er den geheilt hat. Der eine sagt, hier, ich habe große, also mein ganzer Unterarm war eine Wunde. Ich kenne einen, der, ich war in Ingolstadt Pastor. Der sagt, weißt du, ich kam so in die Gemeinde. Es hat alles wehgetan. Meine Schwiegermutter hat mir 10 Mark gegeben, dass ich komme. Ich wollte nicht gehen, aber ich wollte 10 Mark. Ich bin mitgegangen. Und da hat eine gepredigt, ich habe gedacht, Mensch, das gibt's doch nicht, wo kommt der her? Aber der hat Zeugnis gegeben, wie Gott ihn geheilt hat. Und ich mit meinen Schmerzen. Und plötzlich sagt er, auch du kannst geheilt werden, jetzt, wenn du dein Leben Jesus gibst. Beten wir für dich, wirst geheilt. Der kam nach vorne, hatte 10 Mark vergessen. Man hat die Hände aufgelegt, ihn gesalbt, für ihn gebetet und er ist gerettet worden. Er ist heute noch in der Gemeinde. Preis dem Herrn. Ist doch wunderbar. Also, Josias tragische Ende. Ich möchte nicht tragisch enden hier. Ich möchte trotzdem sagen, wir müssen das Gute sehen. Malachi sagt uns ganz klar, dass die Treue zählt vor Gott. Dass Gottesfurcht zählt. Gottes Wort ruft uns dazu auf, unsere Beziehungen zu vertiefen. Hab Zeit, nimm dir Zeit, jemanden zu ermutigen.
Nimm dir Zeit, für jemanden zu beten. Nimm dir Zeit, dich zu heiligen vor Gott. Es lohnt sich. Es lohnt sich. Schaut mich nicht so ungläubig an. Es lohnt sich. Halleluja, es lohnt sich sehr. Gott selbst ist sofort interessiert an jedem Menschen, der sich Zeit nimmt für ihn. Weiche nicht vom Weg ab, damit will ich schließen. Weiche nicht vom Weg ab. Es lohnt sich, mit Gott zu vollenden den Weg. Es lohnt sich, treu zu bleiben, mit Gottes Hilfe. In eigener Kraft schaffen wir es ja nicht. Unser Anfang ist wichtig, aber unser Ende wird noch wichtiger sein. Unser Anfang im Glaubensleben war auch wichtig. Ein gutes Fundament ist wichtig, aber unser Ende mit dem Herrn wird noch wichtiger sein. Deshalb bleib Gott treu, bleib seinem Wort treu. Glaub nicht jeder Quatsch über Gottes Wort. Nein, leider hat Josia, obwohl er eine gründliche Bekehrung hatte, obwohl er so eine wunderbare Erweckung hatte, obwohl er so viel Gutes getan hat und das Wort Gottes neu auf den Altar gestellt hat, die Ordnung wieder eingeführt hat im Hause Gottes, das Haus Gottes renoviert hat. Es war ja alles auch ein Zeichen, dass er großen Respekt vor Gott hat. Er konnte leider nicht eine Erweckung bewirken, die Jahrhunderte gedauert hätte. Wir schließen unsere Predigtreihe über Erweckung ab. Sind wir erweckt? Geschwister, ich würde heimgehen und weinen, wenn ich denken müsste, wir sind nicht erweckt. Ich will erweckt sein, ich will leben eng mit dem Herrn, ich will in mir das Feuer des Heiligen Geistes haben. Alles andere ist viel zu wenig. Ein bisschen Christentum ist für die Katz. Mein Satz wieder, Noah. Halb erlöst sein ist vom Üben. Ganz will Gott uns haben, ganz erlöst. Und zwar richtig dabei. Möge diese Botschaft drei Dinge in uns hervorbringen. Das habe ich mir am Schluss aufgeschrieben. In der Furcht des Herrn zu leben, als erstes, die Treue, Gottes Treue zu erleben. Gott ist wunderbar treu. Wir dürfen es immer wieder neu erleben, wie treu er ist. Und in der Gemeinschaft des Glaubens zu leben. Diese drei Dinge sind sehr, sehr wichtig. Und möge Gott uns helfen, dass wir nicht nur reden über Erweckung, sondern Erweckung auch erleben. Lasst uns aufstehen jetzt. Lasst uns noch ein Zeit des Gebets haben. Gehen wir ins Gebet und beten, dass Gott uns wirklich Gnade gibt. Dass Gott uns, dass die Botschaften, die wir gehört haben über Erweckung, nicht eines Tages gegen uns sind, sondern uns helfen, dass wir geistlich wachsen, dass wir geistlich wirklich in eine göttliche Atmosphäre, in eine göttliche Sphäre auch hineingehen, wo wir mit Gott, mit seiner Salbung, mit seiner übernatürlichen Ausrüstung rechnen können. Wie wunderbar, wenn der Heilige Geist über uns kommt und uns neu erfüllt. Das ist etwas Wunderbares. Durfte ich ein paar Mal schon erleben, wo ich neu erfüllt wurde im Heiligen Geist. Lasst uns jetzt einfach Gott anbeten. Ich empfinde einfach, wie sonst. Nachher wird uns Otti noch ein paar Anliegen auch führen. Herr, wir danken dir, dass wir dein Wort noch haben. Wir danken dir, dass wir über Erweckung reden durften, die ganzen Monate, Wochen schon. Herr, wir beten, dass dein Heiliger Geist unser Herz neu berührt, unser Herz neu anzündet, dass wir entflammt sind vom Heiligen Geist, dass wir brennen in uns, dass wir Feuer in uns haben, dass dein Heiliger Geist uns gebraucht, uns benutzt zu deiner Ehre, Herr, dass wir ein lebendiges Zeugnis sind, dass wir nicht heucheln, sondern, Herr, aufrichtig sind und ehrliches Christentum vorleben. Herr, dass wir ein Christentum der Tat vorleben, wo wir wirklich deinen Namen groß machen, dir zu Ehren leben, Herr. Und Herr, ich bitte dich, dass unser Leben ein Licht ist in dieser Welt, dass wir Salzkraft haben, dass wir dich bezeugen, überall, Herr. Salbe deine Kinder, salbe uns alle, Herr, mit einem frischen Öl. Herr, dass wir Freude in uns haben, die Freude des Heils, die Freude des Heiligen Geistes. Herr, dass wir nicht nur einfach vor uns hinleben, sondern gezielt und bewusst in deinem Namen vorwärts gehen und uns von dir führen und gebrauchen lassen. Danke, Herr. Wir ehren dich und danken dir und beten dich an, Herr. Wir wissen, ohne dich ist nichts zu bewirken. Mit dir werden wir überwinden. Mit dir werden wir siegen. Mit dir werden wir Großes erleben, Herr. Wir danken dir dafür. Wir beten um einen offenen Himmel, Herr. Mögest du unsere Gebete erhören, Herr, und mehr geben, als wir bitten können. Mehr, als wir überhaupt von dir flehen können, Herr. Dein Wille geschehe. Lass unter uns Erweckung geschehen. Lass uns erweckt sein, damit andere, die kommen, sehen können, wir brennen für dich, Herr. Ich bitte dich, Vater, im Namen Jesu. Lass dein Geist wirken, Herr. Lass dein Heiliger Geist unter uns wirken, Jesus. Rühre Menschen an. Erfülle jeden Einzelnen mit großer Freude, mit großer Begeisterung vor dir. Halleluja. Jesus, ich danke dir. Ich danke dir. Halleluja.
Wenn dir die Predigt weitergeholfen hat, dann teile sie gerne mit deinen Freunden und Bekannten. Abonniere unseren Podcast, um keine weitere Predigt zu verpassen. Und wenn du unsere Arbeit unterstützen möchtest, findest du auf unserer Webseite unter gegotrossingen.de weitere Informationen. Wir freuen uns, dass du heute dabei warst.